Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Die USA entscheiden über ihre Zukunft, Amerika wählt und die ganze Welt schaut zu. Die Verhandlungen über einen Agrarfreihandel zwischen der Schweiz und der EU sind lanciert, dem Abkommen stehen aber noch einige Hürden im Weg. Die Medienbranche streicht Stellen, die Neue Zürcher Zeitung und die Public Group künden den Abbau von Arbeitsplätzen an. Der UBS laufen noch immer die Kunden davon. Die Grossbank hat im dritten Quartal über 80 Milliarden Kundengelder verloren. Und 6 Oktaven aus einer Kehle. Wenn das nichts fürs Radio ist, dazu später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Ursula Vorgler.
Nach dem längsten Wahlkampf in der amerikanischen Geschichte hat in den USA die Präsidentenwahl begonnen. Vom Brandenburger Tor in Berlin über Kenia bis zur japanischen Kleinstadt Obama. Rund um den Erdball wird das Ereignis verfolgt. In den USA rechnen die Wahlbehörden mit einer Rekordbeteiligung von bis zu 130 Millionen Wählern, der höchsten seit 1960. Kurz nach Öffnung der Wahllokale bildeten sich bereits lange Warteschlangen. In einigen Wahllokalen gab es vereinzelt Schwierigkeiten. So funktionierten in New Jersey nicht alle Wahlmaschinen, weshalb auf Wahlzettel aus Papier zurückgegriffen werden musste. Die ersten Resultate aus den einzelnen Bundesstaaten werden nach Mitternacht Schweizer Zeit erwartet. In Brüssel haben Bundesrätin Doris Leuthard und EU-Kommissarin Marianne Fischer-Buhl die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen begonnen. Das Abkommen betrifft vor allem Landwirtschaftsprodukte, hat aber auch Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Zölle und Subventionen sollen abgebaut werden. Grundsätzlich soll EU-Recht übernommen werden, die Schweiz strebt aber Sonderlösungen im Bereich des Tierschutzes und bei gentechnisch veränderten Organismen an. Die Verhandlungen dürften rund 2 Jahre dauern. Bundesrätin Leuthard zeigte sich nach dem Treffen mit Fischer-Buhl aber zuversichtlich.
Wir gehen davon aus, dass das keine schnellen Verhandlungen werden, sondern es gibt natürlich Hindernisse zu überwinden, die sind uns bewusst, aber sie hat einen großen Support gegeben, dass sie persönlich auch diese Verhandlungen sehr unterstützt.
Widerstand dürfte auch von Schweizer Bauernorganisationen kommen. Sie haben bereits mit dem Referendum gedroht. Die Neue Zürcher Zeitung NZZ reagierte auf die tieferen Inseratezahlen und das verlangsamte Wirtschaftswachstum. Sie hat ein umfassendes Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm angekündigt. Damit verbunden sei auch der Abbau von Arbeitsplätzen, teilt die Unternehmensleitung der NZZ AG mit. Unklar ist, wie viele Stellen gestrichen werden. Stellen streichen wird auch der Werbe- und Medienkonzern Public Group. Das Westschweizer Unternehmen baut 250 der 3000 Stellen ab. In der Schweiz ist die staatliche Hilfe für die UBS umstritten. Laut einer repräsentativen Umfrage der Agentur Young & Rubicam sind 65% dagegen, dass Schweizer Banken mit Steuergeldern saniert werden, wenn sie durch die Finanzkrise in Bedrängnis geraten sind. Gleichzeitig forderten 4 von 5 Befragten, dass die gescheiterten Manager ihre Boni zurückzahlen. Die Umfrage zeigt weiter, wie es um das Vertrauen in die Banken steht. Vertrauen verloren haben die Großbanken UBS und Credit Suisse. Gewinner sind die Raiffeisengruppe, die Kantonalbanken und die PostFinance. Die Großbank UBS kämpft noch immer um das Vertrauen ihrer Kunden. Im dritten Quartal flossen 84 Milliarden Franken der verwalteten Vermögen ab. In derselben Zeit machte die UBS aber einen Gewinn von knapp 300 Millionen Franken. Dieser Gewinn kam vor allem dank einer Steuergutschrift zustande. Auch beim Rückversicherungskonzern Swiss Re hat die Finanzkrise Spuren hinterlassen. Für das dritte Quartal meldet Swiss Re einen Verlust von 300 Millionen Franken. Grund dafür sind insbesondere Abschreibungen auf Anlagen. Im Lötschberg-Basistunnel muss 1,5 Jahre nach der Eröffnung bereits Material ersetzt werden. Teile einer Weiche, also die über 60 Meter langen Schienenteile, die bei einem Gleiswechsel befahren werden, seien stark abgenutzt, teilt die BLS mit. Die rasche Abnutzung kommt für die BLS überraschend. Sie lässt nun abklären, ob es sich um einen Material- oder Produktionsfehler handelt. Fußball. Der FC Vaduz hat seinen Trainer Heinz Hermann sowie den ganzen Trainerstab entlassen, also auch den Goalie-Trainer Stefan Lehmann. Neu trainiert der deutsche Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski die Mannschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein. Heinz Hermann war letzten Frühling mit dem FC Vaduz in die Super League aufgestiegen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.400 Punkten plus 2,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.620 Punkten plus 3,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,19 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,23. Das Wetter bis morgen Mittwochabend. Während der Nacht regnet es im Süden kräftig, auch in den Alpen regnet es. Morgen wird es im Norden teilweise sonnig, über dem Mittelland liegt Nebel. Im Süden bleibt es regnerisch bei 12 Grad, mit Föhn wird es bis 18 Grad. Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, über dem Mittelland liegt Nebel. Im Süden wird es allmählich sonnig bei 10 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. At last, endlich die Wahl, die schon so lange Thema ist. So tönt Amerika an der Urne, die Reportage aus einem Wahllokal in Chicago und die Schaltung in unser Wahlzentrum im German Marshall Fund in Washington. Dann nach Brüssel zur EU-Agrarkommissarin Marianne Fischer-Böhl.
Come on, you get 500 million new consumers just outside your main door. So I think it will be a win-win. I do not expect that we will find losers here.
Also bitte, ihr kriegt 500 Millionen neue Konsumenten, da gibt es nur Gewinner, keine Verlierer. Das sehen nicht alle so. Weiter, wie die Finanzkrise zwar den redaktionellen Teil der Presse füllt, dem Inserate-Teil aber zusetzt, und wie sich mit China und Taiwan zwei arge Feinde sachte näher kommen. Dann, El Sol del Perú ist untergegangen. Ein Nachgesang auf Ima Sumac, die Nachtigall der Anden. Und der Landschaftsschutz fürchtet um seinen Joker. Beim Verbandsbeschwerderecht werden die Karten neu gemischt, Ende November an der Urne. Die beiden Perspektiven für und gegen die Initiative der FDP nach 6:30. Alle 4 Jahre hat das amerikanische Kaff Dixville Nudge einen Platz in den Medien rund um den Globus auf sicher. Das 75-Seelendorf ganz im Nordosten im Bundesstaat New Hampshire an der kanadischen Grenze gehört zu den ersten, das seine Wahlurnen öffnet. Und in diesem Jahr sorgt es gleich für eine Überraschung. Obama machte das Rennen, wo doch Dixville Notch traditionell republikanisches Territorium ist. Mittlerweile sind die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. In Chicago gingen sie vor 5 Stunden auf. Dort war es 6 Uhr morgens. Bert Soltermann stand früh auf.
Der Name ist irreführend. Das Erie Café, westlich von Chicagos Innenstadt, ist kein Café, sondern eine Bar. Doch seit 6 Uhr morgens früh Ortszeit ist das Erie Café nochmals etwas anderes. Eine in ein Wahllokal umfunktionierte Bar. In aller Herrgottsfrühe stehen hier schon die ersten Wählerinnen und Wähler an. Eine Frau sagt, sie sei froh, dass sie nun endlich ihre Stimme abgeben könne.
I'm glad the election is here and hopefully the right person will win.
Sie hoffe, die richtige Person gewinne, ohne allerdings zu sagen, wer das sein soll. Eine ältere Dame ist da weniger diskret.
Oh baby, well I call him old baby, his name is Obama.
Oh baby, wie sie den demokratischen Kandidaten Barack Obama mit viel Zuneigung nennt, er solle gewinnen.
Peter? Okay.
Die Schlange ist lang, aber kürzer als viele befürchtet haben. Die Wählerinnen und Wähler zeigen am Eingang ihren Ausweis, müssen unterschreiben und erhalten einen Wahlzettel, auf dem sie ankreuzen, wen sie künftig im Weißen Haus, im Kongress und in diversen weiteren Ämtern haben wollen. 8 Wahlzellen stehen aufgebockt in einer Reihe. Hier füllen die Menschen die Zettel aus. Am Schluss wird das Papier in eine Maschine eingelesen.
good to go.
Thank you. Every time is special. This one was monumental, I think.
Jede Wahl sei speziell, doch diese ganz besonders, erklärt ein Mann nach der Stimmabgabe. Eine Frau sagt, die Wahl sei ihr dieses Mal nicht leicht gefallen.
It was a difficult choice, but
sie möge beide Kandidaten, absolutely. Am Schluss absolutely. Habe sie aber für Obama gestimmt.
No, I voted for Obama.
Viele legen für den Demokraten ein, selbst ein paar hartgesottene Republikaner.
Who should I be voting for? McCain, because the tax brackets, but
er sei eigentlich für Steuersenkungen und müsste für John McCain stimmen, sagt dieser Wähler. Doch dieses Mal ginge das nicht. McCain habe einfach zu wenig Wirtschafts-Know-how. Ein Wahllokal in einer Bar, das ist speziell. Nicht jedoch für Langdon D. Neal. Als Präsident der Wahlbehörde ist er für die Wahlen in Chicago verantwortlich.
In a city our size,
pro Wahlbezirk gäbe es 300 bis 500 Wähler. Insgesamt hätten sich in Chicago 1,5 Millionen Menschen für die Wahlen registriert. Wahllokale in Schulen oder staatlichen Gebäuden wie in der Schweiz gibt es hier nur wenige. Die meisten befinden sich in Hotellobbys, Kirchen oder in Foyers großer Geschäftsgebäude. Eine besondere Lokalität befindet sich in Downtown Chicago, ein Spritzenhaus der Feuerwehr. Wahlzellen und Feuerwehrauto stehen Seite an Seite. Ein Feuerwehrmann sagt, er habe seine Stimme vor Dienstantritt abgegeben, denn wenn der Alarm losgehe, müsse er mit dem Feuerwehrauto ausrücken.
We'll just have to go. Leave everyone behind, so.
Es ist inzwischen 8 Uhr Ortszeit. Die erste Welle von Wählerinnen und Wählern hat ihre Stimme abgegeben. Über Mittag und dann nach Büroschluss wird nochmals ein Ansturm erwartet. Die Lokale schließen in Chicago um 19 Uhr. Das ist morgens um 2 Uhr in der Schweiz.
Beat Soltermann mit Impressionen aus einem Wahllokal in Chicago. Nicht ganz überraschend ist dort, zu Hause quasi, der Demokrat Barack Obama Favorit. Doch Obama scheint ohnehin durchzustarten. Er setzte Meilensteine im Wahlkampf, er sammelte so viel Geld wie keiner zuvor. Das ermöglichte ihm einen eindrücklichen Werbefeldzug. Peter Vöckerli in Washington, Barack Obama, wo man hinschaut und hinhört, hat er das Rennen nicht eigentlich schon gemacht?
Also nach letzten Umfragen führt Obama landesweit mit 8%, aber entscheidend sind natürlich die Bundesstaaten in Pennsylvania, im demokratischen Pennsylvania, wo McCain Obama herausfordert, führt Obama klar mit über 7%, aber in den Staaten Virginia, North Carolina und Florida, in denen Obama McCain herausfordert, ist der Vorsprung geschmolzen. In Ohio ist sein Vorsprung noch 2,5%. Also der Abstand scheint sich etwas zu verringern, aber solche Bewegungen in letzter Minute, die sind nur bedingt aussagekräftig.
Seit etwa 11 Uhr Schweizer Zeit wird in den USA gewählt, analog der Zeitverschiebung von Osten nach Westen. Laut Prognosen müssen die Menschen ja geradezu an die Urnen strömen. Bietet sich da tatsächlich eine quasi problemlose Massenbewegung?
Also es hat eine sehr hohe Wahlbeteiligung, das sieht man am Fernsehen, das wird überall gemeldet. In Richmond sind die Menschen schon um 5 Uhr morgens an die Urnen gegangen, es hat lange Schlangen. Die TV-Stationen berichten über den Einfluss des Wetters auf die Wahl, also es ist hier Regen angesagt und wenn die Leute lange warten müssen, ob das einen Einfluss hat, ob sie dann nach Hause gehen, wenn es regnet. Bis jetzt gibt es keine gravierenden Probleme, die gemeldet worden sind. Es sind ja viele, auch so rund 29 Millionen haben vorzeitig gewählt. Größere Probleme hört man im Moment noch nicht, aber es ist ein großer Strom an die Urnen.
Die Hauptkandidaten werden wohl unter riesigem Blitzlichtgewitter ihre Stimme abgeben. Haben Sie sich schon inszeniert?
Alle vier Hauptkandidaten haben sich schon inszeniert. Barack Obama hat um 7.30 Uhr Ortszeit gewählt mit seiner gesamten Familie. Er hat seinen Kindern erklärt, wie das funktioniert. Die Obamas kamen in Schwarz wegen des Todes der Großmutter von Barack Obama. Auch John McCain hat gewählt. Er wird später noch nach New Mexico und Colorado weiterfliegen, weiter Wahlkampf machen, wie auch Barack Obama, der nach Indiana reist. Und auch Sarah Palin hat bereits gewählt in Alaska vor etwa anderthalb Stunden. Sie hat sogar ein Interview gegeben, das allerdings etwas merkwürdig herausgekommen ist. Sie wurde gefragt, wie sie gewählt hat und sie hat gesagt, sie sage das nicht, das sei das Recht auf ihre Privatsphäre, sie wolle nicht sagen, wen sie gewählt habe und sie hat gesagt, sie bleibe, was immer auch passieren wird, Sarah aus Alaska.
Nun wird ja nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Diese Kongresswahlen stehen etwas im Schatten. Was ist eigentlich von Ihnen zu erwarten?
Also die Demokraten haben im Moment im Repräsentantenhaus einen Vorsprung von etwa 37 Stimmen. Sie hoffen, dass sie nochmals 25 bis 30 Sitze machen werden. Im Senat hoffen sie auf weitere 6 bis 9 Stimmen. Dann nähern sie sich der magischen Zahl von 60 Stimmen. Wenn sie diese Stimmenzahl haben, dann ist die wichtigste Sperrminorität der Republikaner gebrochen. Die Demokraten segeln im Windschatten der Obama-Wahlkampfmaschinerie. Sie hoffen hier große Stimmengewinne. Und spannend wird sein, ob sie auch im Süden bei den Senatswahlen, ob sie hier große Gewinne einfahren werden. Der Süden ist nämlich seit 40 Jahren republikanisch. Und wenn sie hier plötzlich blaue Flecken bilden, dann wäre das schon ein längerfristiger Trend, den man genauer beobachten müsste.
Sie erwähnen es, nicht alle Resultate aus allen Staaten sind gleich spannend. Wie läuft das denn nun ab mit Auszählen und Vorentscheiden?
Also um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit kommen Virginia und Indiana, kommen die Resultate rein. Die Experten sagen, dass diese Staaten dasselbe sind wie die Kanarienvögel in den Kohlenminen. Sie geben an, wenn der Sauerstoff knapp wird, wenn hier also McCain verliert, dann wird sein Sauerstoff knapp. Um 1.30 Uhr kommt dann Ohio, das ist ein ganz wichtiger Staat, hier muss McCain gewinnen. Um 2 Uhr morgens haben wir Pennsylvania und Florida, also von Mitternacht bis 3 Uhr morgens wird es sehr spannend sein und die Resultate werden dann sukzessive von Ost nach West eintröpfen.
Das waren Informationen von Peter Vöggeli, unser USA-Korrespondent. Normalerweise ist er ja alleine in Washington für uns unterwegs, im Moment aber steht ihm ein ganzes Team von Schweizer Radio DRS zur Seite. Sie berichten ab Mitternacht im Halbstundentakt über die Auszählungen. Um 5 Uhr in der Früh startet unsere Sondersendung, 4 Stunden lang aus Washington, zu hören live auf DRS4 News und in Ausschnitten auf DRS 1, 2 und 3. Da kommen Experten und Insider zu Wort, Interviews, Analysen und Reportagen werden gesendet. All das und noch viel mehr Hintergrund stellt auch unsere Online-Redaktion zusammen, drs.ch. Dort sehen Sie auch, welche Experten die Wahl auf Schweizer Radio DRS begleiten und kommentieren. Tiefere Preise für Schweizer Milch und Fleisch und freien Marktzugang. Das soll der Agrarfreihandel mit der EU bringen. Bundesrätin Doris Leuthard hat heute zusammen mit der EU-Agrarkommissarin Marianne Fischer-Böhl Verhandlungen dazu lanciert. Und auch wenn in Brüssel viel Einigkeit demonstriert wurde, werden diese Verhandlungen zäh werden. Thomas Oberer berichtet.
Es handelt sich um das ehrgeizigste Projekt zwischen der Schweiz und der EU seit den bilateralen 2. Die hohen Preise in der Schweiz sollen durch den Abbau aller Hindernisse auf europäisches Niveau gesenkt werden. Als erster Schritt sollen die Zölle und Subventionen für alle Landwirtschaftsprodukte wegfallen. Also nicht nur auf Rohprodukten wie Fleisch und Milch, sondern auch auf verarbeiteten Produkten, vom Dünger über das Joghurt bis zum Biskuit. Die Schweizer Bauern haben Angst, dass sie nicht überleben können bei deutlich tieferen Preisen. Diese Ängste hält EU-Agrarkommissarin Fischer-Böhl für unbegründet.
Come on, you get 500 million new consumers just outside your main door. So I think it will be a win-win. I do not expect that we will find losers here.
Die Schweizer Bauern bekämen fast 500 Millionen neue Konsumenten direkt vor der Haustüre. Das sei für beide Seiten gut. Verlierer wird es nach Meinung von Fischer-Böhl keine geben. Diese Meinung teilt auch der Bundesrat. Die großen innenpolitischen Bedenken will er mit flankierenden Maßnahmen abfedern. Mit zwischen 3 und 6 Milliarden Franken sollen die Einkommensausfälle der Bauern ausgeglichen werden. Für EU-Kommissarin Fischer-Böhl ist dies akzeptabel, wenn die Stützungen nur vorübergehend seien und nicht den freien Handel verfälschten.
And I've seen and heard that the Swiss government is creating sort of a package for the Swiss farmers. And the main idea I hope behind this package is that it is non-trade distorting support.
Bei aller Einigkeit, einfach werden die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU nicht. Die EU will nämlich, dass die Schweiz in weiten Teilen EU-Recht übernimmt. Bei Produktvorschriften und Tierschutz zum Beispiel. Die Schweiz möchte aber auch in Zukunft so weit wie möglich selber entscheiden, betont Bundesrätin Doris Leuthard.
Ein für uns sehr wichtiges Element ist natürlich, dass wir gewisse Ausnahmen nicht verhandeln wollen. Das ist etwa die ganze Gentechnik-Problematik. Sie ist sich dessen bewusst und hat auch durchaus für Schweizer Lösungen hier eine offene Haltung an den Tag gelegt. Also ich bin zuversichtlich, dass man uns das eingesteht.
Und tatsächlich, Agrarkommissarin Fischer-Böll gibt sich verhandlungsbereit. Beim Thema Gentech-Produkte gäbe es auch unter den EU-Ländern ganz verschiedene Ansichten. Da müsste es auch mit der Schweiz möglich sein, die unterschiedlichen Gesetze unter einen Hut zu bringen, meint Fischer-Böll.
You know that when we talk about GMOs, there are different views in different parts of the European Union's member states as well. And we find a way to adapt to the rules.
Klar ist, es werden lange und schwierige Verhandlungen, die frühestens 2010 abgeschlossen werden können. Erschwert werden sie durch den ungelösten Steuerstreit zwischen der EU und der Schweiz. EU-Kommissarin Fischer-Böll will hier keine Verbindung herstellen. Es sei jetzt erst einmal wichtig, dass man sich auf den Agrarfreihandel konzentriere. Ansonsten würde man in eine Sackgasse geraten.
For me, it is important that we focus on agricultural free trade agreement and not mix up this agreement or these negotiations with anything else, because then I think we could end up in a deadlock.
Doch auch wenn Fischer-Böll sich hier pragmatisch und offen zeigt, die EU-Mitgliedstaaten erwarten Fortschritte parallel auf allen Gebieten. Der Druck auf die Schweiz bleibt also hoch. Allzu viele Sonderwünsche wird die EU nicht akzeptieren.
EU-Korrespondent Thomas Obere. So schnell gelesen waren die Stellenanzeigen in der Schweizer Presse schon lange nicht mehr. Sie sind dünner denn je. So sieht es aus, wenn die Finanzkrise auch die Schweizer Medien erreicht. Die Publigroup, das führende Schweizer Werbevermarktungsunternehmen, hat am Morgen schon angekündigt, 250 Stellen zu streichen. Am Nachmittag gab dann die Neue Zürcher Zeitung bekannt, dass auch das Zürcher Traditionshaus Arbeitsplätze abbauen wird. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Die Konjunkturflaute trifft nun auch die Neue Zürcher Zeitung. Albert Steherli, der neue Konzernchef im Hause NZZ.
Die Inserateerträge gehen seit Mitte Jahr zurück und man muss eigentlich jetzt im Herbst von einem eigentlichen Einbruch sprechen. Der trifft die NZZ auch vielleicht etwas stärker, weil sie ein starker Werbeträger im Finanzmarktbereich ist. Da ist sie halt etwas mehr exponiert als vielleicht andere Werbeträger.
Es würden alle Bereiche auf Sparmöglichkeiten hin durchforstet. Auch die Redaktion, auch das exzellente Auslandkorrespondentennetz, sagt Steherli, der als guter Rechner bekannt ist und nun, bloß einen Monat nach Stellenantritt, bei der NZZ einen neuen Tarif durchgibt.
Es ist tatsächlich möglich, auch bei Zeitungen Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Wir sind der Auffassung, dass wir ein sehr gutes Produkt auch in Zukunft liefern können und haben nicht im Sinn, irgendwo etwas abzubauen, was die Qualität betreffen würde.
Was zu beweisen wäre. Die NZZ steckt in derselben Zwickmühle wie andere Verlage auch. Weniger Werbegelder wegen der flauen Konjunktur, weniger Abonnementseinnahmen wegen sinkender Leserzahlen. So hat im August das führende Westschweizer Verlagshaus Edipress den Abbau von 50 Stellen bekannt gegeben. Beim Blick-Herausgeber Ringier läuft ein Millionensparprogramm. Die Redaktion der Basler Zeitung muss bis zu 20 Stellen abbauen, wie der unabhängige und gewöhnlich gut informierte Internetdienst Online Reports aus Basel berichtet. Und auch die Publigroup spürt die Krise. Das führende Schweizer Werbevermarktungsunternehmen muss 40 Millionen Franken einsparen und 250 Stellen streichen. Publigroup-Chef Hans-Peter Rohner spricht von einem schockartigen Rückgang der Werbekonjunktur. Doch er rechnet mit einer vorübergehenden Krise.
Was wir im Moment erleben, ist nicht zum ersten und es ist zu befürchten nicht zum letzten Mal eine konjunkturelle Entwicklung. Und ich gehe davon aus, dass wir auch wieder Zeiten mit einem Wiederaufschwung erleben werden. Und im Moment gehen wir von einem Rezessionsjahr 2009 aus und dann schauen wir wieder weiter.
Nur eine konjunkturelle Delle? Das sehen nicht alle so. Peter Hartmeier etwa, der Chefredaktor des Tagesanzeigers, der größten abonnierten Schweizer Tageszeitung.
Der Rückgang der Anzeigen trifft uns natürlich sehr, weil rund 60% unserer Einnahmen im Minimum aus der Werbung kommen und deshalb fehlen uns diese Inserate. In einer Zeit, in der ohnehin ein Strukturwandel vorhanden ist, mit anderen Worten, wir haben nicht nur abnehmende Einnahmen durch die Anzeigen, durch die Werbung, auch durch die abnehmende Zahl von Abonnenten.
Chefredaktor Hartmeier denkt denn auch darüber nach, wie sich seine Zeitung weiterentwickeln soll.
Die Zeitung der Zukunft ist rascher lesbar, das heißt, sie umfasst weniger Seiten als bisher, denn die Zeitung ist nur noch ein Medium unter anderem.
Mit weniger Personal eine schmalere Zeitung machen, die aber erst recht lesenswert sein muss, eine Quadratur des Kreises. Mehr Analyse, mehr Hintergrund, eine gute regionale Verankerung, heißt dies für Hartmeier, und weniger Pflichtstoff, weniger Agenturnews, denn die bekomme man gratis im Internet oder in der Pendlerzeitung.
Wir Zeitungsmacher haben uns auf diese Entwicklung einzustellen und unsere Zeitungen zu modernisieren. Zu jammern, das bringt nichts.
Peter Hartmeier, Chefredaktor des Tagesanzeigers, im Beitrag von Klaus Bonanomi. Zum Stichwort Finanzkrise ein Tipp für heute Abend. In der Sendung Doppelpunkt stellen sich die Architekten des UBS-Rettungspakets von Bund und Nationalbank erstmals gemeinsam der Diskussion mit der Öffentlichkeit. Mit dabei unter anderem UBS-Konzernchef Marcel Rohner und Thomas Jordan von der Nationalbank. Doppelpunkt heute ab 20 Uhr auf DRS1. Und hier und jetzt geht es im Echo der Zeit weiter mit Stimmen. Jener von Ima Sumac, der peruanischen Diva, und jenen, die für oder gegen das Verbandsbeschwerderecht sind. Zuerst aber Taiwan. China gegen Taiwan, Mao gegen Chiang Kai-shek. Die jahrzehntelange Feindschaft ist bis heute spürbar. Die Meerenge zwischen Festland und Inselrepublik ist einer der gefährlichsten Konfliktherde in Asien. Peking hält den prosperierenden Inselstaat Taiwan immer noch für eine abtrünnige Provinz und deren sogenannte Wiedereingliederung ins Vaterland für das wichtigste Ziel. Seit dem Frühjahr eine etwas Peking-freundlichere Regierung die Macht in Taiwan übernommen hat, steigt die Temperatur zwischen den Staaten ein bisschen an. Jetzt haben sich die beiden Kontrahenten sogar auf ein wichtiges Wirtschaftsabkommen geeinigt. Fernostkorrespondent Urs Morf in Peking.
Zwar geht es nur um Erleichterungen im Güter- und Personenverkehr, trotzdem ist es ein Durchbruch. Denn die Volksrepublik und Taiwan sind zwar auf politischer Ebene immer noch verfeindet, sie erkennen sich gegenseitig nicht einmal als vollwertige Staaten an, wirtschaftlich aber sind sie in den letzten zwei Jahrzehnten zu wichtigen Partnern geworden. Taiwanische Firmen haben über 100 Milliarden Dollar auf dem Festland investiert. Auf der Festlandseite befindet sich stets mindestens 1 Million taiwanische Geschäftsleute. Und die Volksrepublik ist für Taiwan der mit Abstand wichtigste Handelspartner, weit vor den USA und Japan. Sie nimmt fast 40% der Ausfuhren der Insel auf, umgekehrt stammt ein großer Teil ihrer Einfuhren vom Festland. Doch aus Sicherheits- und vor allem politischen Gründen konnten all diese Waren und Menschen bisher nicht direkt über die nur 150 Kilometer breite Meerenge hinweg transportiert werden, sondern es wurde alles aufwendig über Drittdestinationen wie Japan oder Südkorea umgeleitet. Taiwanische Geschäftsleute beispielsweise, die in Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai leben, mussten, obwohl die reine Flugzeit direkt nach Taipei nur 20 Minuten beträgt, auf dem Weg nach Hause einen Umweg von über einer Stunde via Hongkong in Kauf nehmen. Das alles soll sich nun ändern. Bald wird man Waren mit direkten Cargoflügen oder per Schiffsverbindung zwischen den Häfen beidseits der Meerenge spedieren. Geschäftsleute werden von Direktflügen zwischen Taipei und den wichtigsten Städten des Festlands profitieren. Zudem sollen täglich Charterflüge chinesische Touristen vom Festland nach Taiwan bringen. Das bringt große Ersparnisse von Zeit und vor allem von riesigen Mengen an Treibstoff. Das ist sicher gut für die Wirtschaftsentwicklung, besonders für Taiwan, dessen Konjunktur gegenwärtig vor sich hin dümpelt. Dennoch haben die Abkommen auf der Insel keineswegs Feierstimmung ausgelöst. Pekings Gesandter wird sogar bei seinem Besuch Schritt auf Tritt, wenn auch gut abgeschirmt durch Tausende von Polizisten, von feindseligen Demonstranten verfolgt. Der Grund dafür ist das von Pekings Machthabern offen deklarierte Hauptziel, die Wiedervereinigung mit der Insel. Dafür schließen sie auch militärische Gewalt nicht aus. Genau diese Wiedervereinigung aber, das zeigen Meinungsumfragen, lehnen 80% von Taiwans Bevölkerung ab. Sie ziehen ihre Demokratie, der Einparteienherrschaft auf dem Festland vor. Klar ist zwar, dass der Trend zur weiteren wirtschaftlichen Verflechtung unaufhaltbar ist, trotzdem verläuft für viele auf der Insel dieser Integrationsprozess gegenwärtig zu schnell.
Britney Spears, amerikanisches Wesen aus dem Musikgeschäft, soll ja angeblich über 2,5 Oktaven singen können. So blaffen ihre Fans. Normalsterbliche dürften so gegen 2 Oktaven schaffen. Da konnte Ima Sumac nur lächeln. Soll die peruanische Diva in ihren besten Jahren doch glatte 6 Oktaven geschafft haben. Da beginnt schon mal die Glasvitrine zu zittern. Die mandeläugige Ima Sumac war die Stimme der Inkas, die Nachtigall der Anden. Die Sängerin aus Peru feierte vor allem im Nachkriegs-Hollywood Erfolge, obwohl sie kaum jemand verstand. Sie hat fast nur auf Quechua, der Sprache der Inka, gesungen. Jetzt ist sie im Alter von 86 in Kalifornien gestorben. Ein Porträt von Stefan Mester.
Dafür liebte man sie, für ihre 6 Oktaven Stimmumfang, der im Laufe der Jahrzehnte auf immer noch ansehnliche 4 Oktaven schrumpfte. Von der lieblichen Pfeifstimme ganz oben bis zum röhrend fauchenden Bass ganz unten. Ima Sumac beherrschte die ganze Palette exotischen Gesangs aus dem FF, ganz ohne Gesangsunterricht. Lange Zeit, bevor irgendjemand in der Musik auf die Idee kam, von Crossover zu reden. Mit 13 Jahren wird sie an einem Gesangswettbewerb mit Volksliedern aus den Anden als Stimmwunder entdeckt. Mit 14 heiratet sie ihren Produzenten und Songwriter Moise Vivanco. Zum ersten Mal. Die zweite Ehe mit ihm geht dann auch in die Brüche. Vor und während der Kriegsjahre touren sie mit dem Inka Taki Trio durch Südamerika mit authentischer peruanischer Folklore, will heißen mit dem musikalischen Erbe der Inkas im Gepäck. Aus dem Mädchen Zoila Augusta Emperatriz Chavari del Castillo wird Ima Sumac. Das ist Quechua und heißt wie schön. Wie ihr bürgerlicher Name schon andeutet, ist sie von edler Herkunft, denn sie ist, behördlich bestätigt, eine direkte Nachfahrin des letzten Inka-Herrschers Atahualpa. Sie ist die Jungfrau der Sonne, die Oberpriesterin der Inkas. Das kommt den Produzenten in Hollywood gerade recht. Ihr erstes Album 1950 wird ohne große Werbeanstrengungen ein Welterfolg. Es folgen Filme, Musicals und weitere Platten mit der singenden Inka-Prinzessin. Ihr Musikstil passt sich den Erfordernissen der Plattenindustrie an. Folkloristisch inspiriert ist er nun. Exotisches ja, aber in Maßen. Ihre Inka-Wurzeln schimmern nur noch vage zwischen dem Glitzer und Glamour ihrer neuen Heimat Hollywood durch. In den 50er Jahren dann der Einbruch. Steuerhinterziehung, Welttournee und eine skandalträchtige Lebensführung lassen Ima Sumac aus dem Bewusstsein der Petticoat Generation in den Staaten verschwinden. Wie ein Phönix aus der Asche aber taucht sie wieder auf in den 1970ern. Fans, die ihre Enkel sein könnten, heben sie wieder auf den Thron, der ihrer Kunst gebührt, reichen sie als Geheimtipp weiter. Und seitdem strahlt die Jungfrau der Sonne wieder in ungezählten CD-Regalen, zieht uns die Oberpriesterin der Inkas mit ihrer sagenhaften Stimme wieder in ihren Bann.
Das Stimmwunder aus Peru im Beitrag von Kulturredaktor Stefan Mester. Jetzt ist es 18.34 Uhr, das Echo-Dossier. Für die einen ist es ein leidiges Mittel zur Verhinderung von Bauprojekten, für die anderen ein wichtiges Instrument zum Schutz von Natur und Umwelt, das Verbandsbeschwerderecht. Am 30. November stimmen wir über eine Initiative der FDP ab, die dieses Recht der Umweltverbände einschränken will. Bei Bauprojekten, die das Volk oder ein Parlament genehmigt hat, sollen künftig keine Einsprachen mehr möglich sein. Bevor sich der Präsident des Schweizer Gewerbeverbands, Eddie Engelberger, für diese Einschränkung, also gegen die Verbandsbeschwerde, ausspricht, zuerst die Sicht der Umweltverbände, konkret die der Stiftung Landschaftsschutz, die als eine von 30 nationalen Organisationen das Verbandsbeschwerderecht besitzt und auch regelmäßig anwendet. Monika Zumbrunn hat sie besucht.
Der Name ist Zweck und Programm. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, kurz SL, hegt und pflegt und schützt schöne Landschaften in der ganzen Schweiz. Für die Stiftungsratspräsidentin und freisinnige St. Galler Ständerätin Erika Forster ist die SL vor allem auch Anwältin der Natur.
Das ist immer dann, wenn sich niemand wehren kann, weil eben niemand einspracheberechtigt ist, dass die Natur dann eine Stimme gegeben wird über einen Verband.
Diese Stimme kann zuweilen auch laut werden, zum Beispiel wenn es um Skipisten in Schutzzonen geht oder um Bauprojekte im Landwirtschaftsgebiet. Dann erhebt die Stiftung Landschaftsschutz Einsprache oder reicht Beschwerde ein. Die SL besitzt das Beschwerderecht seit ihrer Gründung vor knapp 40 Jahren und wendet es auch an als Anwältin der Natur, vor allem in den Bereichen Zersiedelung, nachhaltige Landwirtschaft und umweltschonender Tourismus. Geschäftsleiter Raimund Rodewald.
Das können wir natürlich nur, wenn wir irgendwo im Rücken ein Instrument haben, das uns auch erlaubt, diese Ziele umsetzen zu können.
Für die Arbeit der Stiftung Landschaftsschutz ist die Verbandsbeschwerde das wichtigste Instrument überhaupt. 20 bis 25 Mal pro Jahr wendet sie es an. In 2/3 aller Fälle, so zeigt die hauseigene Statistik, erhält die Stiftung vor Gericht Recht. Falls das Beschwerderecht eingeschränkt würde, wie es die FDP-Initiative will, sieht SL-Geschäftsleiter Rodewald schwarz für die Stiftung und die Natur.
Es geht ja bei uns nicht nur um die eigentliche Beschwerde oder Oppositionserhebung, sondern vor allem darum, im Bereich dieser Konfliktfälle Gespräche zu führen, auf politischer Ebene hinzuwirken, auf landschaftsverträgliche Lösungen. Wenn natürlich kein Beschwerderecht mehr da ist, dann wird uns quasi die Jokerkarte genommen aus dem Kartenspiel. Wir sind eigentlich Mitspieler, die eigentlich gar keine Rechte mehr haben, gar keine Trumpfkarten mehr in der Hand. Und damit werden wir zu einer Quantité negligeable.
Rodewald erwähnt das Grossbauprojekt in Andermatt, wo dank dem Joker Verbandsbeschwerde mit den Bauherren eine einvernehmliche Lösung gefunden worden sei. Die präventive Wirkung des Verbandsbeschwerderechts ginge verloren und das sei kontraproduktiv, sagt SL-Präsidentin Erika Forster, die die Initiative aus ihrer eigenen Partei klar ablehnt.
Wenn die Behörde weiß, dass nachher keine Beschwerde folgen kann, dann kann man sagen, das ist zwar sehr schön, wir können diskutieren, wir können uns die Argumente anhören, aber es hat eigentlich keine Konsequenzen. Das kommt mir etwa vor, wie wenn die Polizei mich anhält, wenn ich mit 120 fahre, obwohl ich nur 100 fahren darf, und sagt, sie sind dann zu schnell gefahren. Und das war's.
Und das wär's dann wohl auch für die Stiftung Landschaftsschutz. Ohne Druckmittel Verbandsbeschwerde könnte die SL ihren Zweck nur schwer erfüllen. Sie wäre gezwungen, ihre Strategie anzupassen und vermehrt das Referendum gegen Bauprojekte zu ergreifen. SL-Präsidentin Erika Forster befürchtet denn auch,
dass dann die Umweltverbände, um eben doch ihre Ziele durchzusetzen, vermehrt Referenden ergreifen werden. Das heißt, die Bevölkerung wird dann vermehrt über Projekte abstimmen müssen.
Und dies kann bekanntlich lange dauern und würde die Absicht der Initianten, Bauprojekte dank der Einschränkung des Beschwerderechts schneller voranzutreiben, zunichte machen.
Die Initiative «Schluss mit der Verhinderungspolitik» sei kontraproduktiv, sagt also die Stiftung Landschaftsschutz und fürchtet um ihre Stellung am Verhandlungstisch. Eddie Engelberger ist nicht dieser Ansicht. Der FDP-Nationalrat ist Präsident des Schweizer Gewerbeverbandes und für die Initiative. Monika Zumbrunn sprach auch mit ihm und fragte ihn zuerst, was er dagegen habe, wenn die Umweltverbände als Anwälte der Natur bei Verstößen gegen Umweltgesetze intervenierten.
Ja gut, wir müssen ganz klar sagen, dass es eben nicht so ist und dass man jetzt mit falschen Tatsachen vorgeht. Es ist ganz klar, dass unsere Hauptforderung der Initiative nicht ist, das Beschwerderecht abzuschaffen, sondern es auf ein maßvolles Maß zurückzustufen.
Bei 2/3 der Beschwerden erhalten die Umweltorganisationen aber vor Bundesgericht Recht?
Ich denke aber nicht, dass das der Grund sein kann, dass wir eben diese Initiative grundsätzlich eingereicht haben. Wir kommen immer wieder darauf zurück, dass es immer Anliegen gibt, die eben verhindert werden können. Und wir haben festgestellt, dass dadurch große Objekte nicht ausgeführt werden können. Und wir wollen einfach in Zukunft verhindern, dass man nach einem Entscheid der Bevölkerung solche Beschwerden noch einmal einreichen kann.
Für die Umweltverbände ist das Verbandsbeschwerderecht ein wichtiges Instrument, gerade auch die präventive Wirkung, also das heißt, damit Projekte im Vorfeld verbessert werden könnten, was die Umwelt betrifft. Diese präventive Wirkung ginge verloren, sagen die Verbände.
Ich denke nicht, dass diese präventive Wirkung verloren geht, sondern Bauvorhaben, die vom Volk oder einem Parlament demokratisch gutgeheißen worden sind, sollen nicht weiter von privaten Verbänden im Nachhinein blockiert oder ganz verhindert werden können. Damit sagen wir ja ganz klar im Nachhinein. Man hat also vorher immer noch die Möglichkeit, diese Forderungen ganz klar zu stellen.
Es geht ja gerade eben um diese Phase vorher, also am Verhandlungstisch, wo Umweltverbände und Projektinitianten sitzen. Wenn das Verbandsbeschwerderecht eingeschränkt wird, wie es die Initiative will, dann haben die Umweltverbände keinen Trumpf mehr, kein Druckmittel, um ein Projekt, was die Umwelt betrifft, eben zu verbessern.
Das ist ein Sonderrecht der Umweltschutzverbände und wir denken, es gibt genügend gesetzliche Handhabung, dass man im Vorfeld in diesen Diskussionen diese Einwände machen kann, dass man diese ausdiskutieren kann. Wenn das Volk Ja gesagt hat, soll man nicht mehr im Nachhinein noch einmal die Möglichkeit haben, eben Beschwerde zu machen, alles zu verzögern. Das schadet der Wirtschaft und auch den KMU, den kleinen Gewerben.
Stichwort Verzögerungen, Sie haben es erwähnt, es ist allerdings gut möglich, dass die Umweltverbände bei einer Annahme der Initiative in Zukunft mehr Referenden gegen Bauprojekte ergreifen werden. Das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv.
Selbstverständlich wäre das kontraproduktiv. Ich glaube doch, die Umweltverbände müssen sich dann auch ihre Überlegungen machen, wann und wie viele Referenden sie starten wollen. Ich glaube, wenn ein Volkswille vorhanden ist, dann nachhinein noch einmal das Referendum zu ergreifen, das kann ja nicht das Ziel unserer Demokratie sein, sondern irgendeinmal muss man sich dann auch treffen und muss man sich dann auch eben dem Volkswillen fügen. Und wir wollen ja Verbesserungen anbringen, damit mehr Rechtssicherheit entsteht.
Das war Eddie Engelberger, Präsident der Schweizer, des Schweizer Gewerbeverbandes. Monika Zumbrunn hat ihn befragt in ihrem Abstimmungsdossier zum Verbandsbeschwerderecht. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Und beim übernächsten Echo morgen wissen wir vermutlich, wie der neue US-Präsident heißt. Es kommt morgen so oder so direkt aus Washington. Schweizer Radio DRS sendet bereits ab 5 Uhr in der Früh aus der US-Hauptstadt, hält sie ab Mitternacht im Halbstundentakt auf dem Laufenden. Unser ganzes Programm und Hintergründe zu den US-Wahlen finden sich auch im Internet drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.